BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Frage: Dürfen, sollen Erwachsene ins Kasperltheater gehen? Diese Frage stellen sich vielleicht doch hin und wieder mal den Kinderschuhen längst entwachsene Menschen, wenn sie auf einem Plakat den Kasperl sehen, der sie ins Theater locken will. Leider können sich Erwachsene heute nicht mehr wie zu Zeiten vom Franz von Poggi, also so um 1850, bedenkenlos und ungehemmt dem Kasperlvergnügen hingeben, es sei denn, sie führen ein paar Kinder als Alibi mit sich. Ja, und was ist mit denen, die keine Kinder haben oder mehr haben? Auch die müssen nicht auf den Kasperlspaß verzichten. Denn seit 30 Jahren gibt es Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater, das auch Erwachsenen offen steht. Und ja, da kann man sich nicht nur auf ein Wiedersehen mit Figuren aus der Kindheit freuen. Diese Erwachsenenstücke sind auch auf unsere erwachsenen Sehgewohnheiten zugeschnitten und regen unsere Fantasie an. So, Dr. Döblinger. In Habe die Ehre haben wir jetzt die zwei kreativen Kasperlköpfe da von Dr. Döblinger. Und ja, freut mich sehr, dass ihr da im Funkhaus seid. Josef Parzival und Richard Oehmann.
Grüß euch. Guten Morgen.
Servus, guten Morgen.
So, ihr habt einen neuen Streich, wenn man das schon mal vorwegnimmt. Wir müssen viel reden über eure Geschichte von diesen 30 Jahren. Der neue Streich, ist zum Jubiläum, habt ihr was Besonderes gemacht?
Ja, wir haben ein neues Kasperl-Hörspiel rausgebracht und das heißt Kasperl und der Purzelprinz.
Ja, das ist was ganz was Besonderes, weil wir es schon oft gemacht haben.
Ja.
Das ist schon die 16. 16. Hörspiel.
Aha. Ja. Jetzt müssen wir es langsam kennen.
Wer für Leute sind dabei? Also ihr zwei Kasperl natürlich.
Hauptsächlich
also
wir zwei.
Kasperl-Seppel oder wie auch immer.
Dann also sind da auch viele Musiker dabei, die uns Musik dazu machen. Und zwei Gäste, zwei sind es, gell?
Zwei Gäste, also der Toni Frank und der prominente Gast ist der Sebastian Betzel, also der Hauptdarsteller von den Eberhofer Krimis, der spricht bei uns eine Gastrolle, weil er Kasperl-Fan ist.
Also ich wollte gerade sagen, wie seid ihr auf den gestoßen? Einfach weil er Kasperl-Fan ist, weil er euch kennt, weil ihr Jugendverbindung habt?
Ja, ein paar Mal schon geäußert, dass ihm unsere Hörspiele gefallen.
Aber ich kenne den schon von früher, schon länger her und wir haben immer gesagt, ich müsste mal was machen. Aber das hat sich dann eigentlich nie ergeben. Er ist berühmt geworden. Ich nicht so, macht aber nichts. Und ich bin ihm immer wieder mal begegnet und dann hat er gesagt, er möchte mal mitmachen, weil seine Kinder so viel von unseren Hörspielen hören.
Mhm. Oberkasperl, Josef Parzival und Richard Oehmann bei uns zu heute zu Gast in Habe die Ehre. 30 Jahre. Und da haben die zwei einiges zu erzählen. Zwei Kasperlköpfe habe ich da hier im Studio. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern sie sind auch stolz drauf, die zwei Herren. Der eine Jahrgang 67, der andere Jahrgang 1960. Der eine kommt gebürtig aus Weilheim, der andere aus Straubing. Dann fangen wir mit dem ein bisschen älteren an. Unbedeutend, die Silberjährler, mit dem Josef Parzival aus Straubing. Josef, du hast das auf der Homepage auch ganz nett geschrieben von euch, ja, in Straubing ein bisschen aufgewachsen, aber dann, na, wie war es jetzt genau?
Groß geworden, aber nicht sehr.
Aha, ja.
Weil das nämlich nur 1,65 sind. Also man kann größer werden als ich.
Ja.
Zum Beispiel 1,70.
Ja. Ja, 1,66 würde schon reichen.
Mhm. Dann wäre es auch schon größer, stimmt. Ja. Jetzt erzähl mal deine Kindheit und dann, auf was ich natürlich hinaus will, worauf es hinausläuft, wie man so ein Kasperlkopf wird oder wie man zu dieser Leidenschaft kommt. Erzähl.
Ach, das war alles ganz zufällig. Also auch, wie man so auf die Welt kommt, ich glaube nicht, dass das so schicksalsbestimmt ist, sondern es hat sich, glaube ich, eher zufällig ereignet. Und auch zufällig in Niederbayern, in Straubing, aber nicht in der Altstadt, sondern in der Neustadt, die aber Nein, umgekehrt, nicht in der Neustadt, sondern in der Altstadt, die aber neuer ist als die Neustadt. Aber das erkläre ich jetzt nicht, das kann man nachschauen.
Da warst du schon als Kind verwirrt.
In ja. Ein nicht etwas verwirrter Ort, aber sehr hübsch eigentlich. Und ich bin nur in einem Handwerkerhaushalt aufgewachsen und das war alles sehr lustig und sehr schön, war auch oft im Bayerischen Wald, weil wir da ein kleines Haus haben. Und bin also da am Wochenende, war ich nur noch im Wald, soweit es gegangen ist. Unter der Woche war halt vor allem Schule. Oder Kindergarten. Am Anfang war es ja Kindergarten. Ja. Und so wird man halt größer und dann hat es halt geheißen, jetzt muss studiert werden und das geht nicht in Straubing, sondern in München. Und da bin ich halt nach München gekommen und habe dann studiert.
Ja gut, bitteschön, ein bisschen genauer muss es ja sein. Es muss
noch genauer.
Noch.
Ja, was hast du studiert und warum? Also, aus der Mathematik? Ja,
viele,
oder
nein, Mathematik nicht. Vielen Dank, Herr Kollege.
Vandalismus. Ja, genau so. Ja. Was hast du studiert?
Ja.
Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft und Germanistik.
Also was Gescheites.
Ja, was kann lustig sein. Vor allem habt ihr eine große Bibliothek gehabt, da war ich also meistens in der Bibliothek und habe Nestroy-Stücke gelesen.
Ui, falsch. Ja, also da...
Und der hat ja über 80 geschrieben und da hat man schon einiges zum Lesen, also das geht nicht so schnell aus.
Da hat man einiges zu lesen und natürlich auch, also da tauchen wir jetzt ein bisschen gleich mal ein, da hat man natürlich auch einen speziellen Stoff, weil Nestroy ist jetzt nicht der Goethe und nicht der Shakespeare, aber mindestens so wertvoll, aber halt ein bisschen mit anderen Blickwinkeln.
Ja, und dieser Blickwinkel hat mir halt schon gefallen und hat vielleicht auch das Ganze beeinflusst, dass mir dann Kasperltheater später auch gefallen hat, diese Form von Theater.
Das hast du jetzt aber schon doch sehr schnell gemacht, wenn ich das jetzt nochmal so mir anschaue, Jahrgang 1960 und dann erzählst du ein bisschen was vom Studium und man ist ein bisschen Nestroy und dann macht man Kasperl. Da passiert da vielleicht doch noch ein bisschen was dazwischen.
Ja, schon, aber das ist ja nicht alles interessant, was da passiert.
Ja, aber darum
sind wir ja da. Meistens passieren nur langweilige Sachen.
Na, echt? Alle Kasperl-Geschichten sind ja nicht langweilig. Man könnte sagen, das ist nicht so groß, aber die Kasperl-Geschichten sind ja schon auch groß. Also, ein relativ... ich weiß jetzt nicht, ob man es groß nennen muss, aber ein gescheiter Mensch, ein Mensch, der im Leben gestanden ist, der ein Bürokrat war, muss man so sagen, der Franz von Pocci im 19. Aha. Jahrhundert, der hat ja mehr oder weniger diese Kasperl-Figur geschaffen. Vorbilder gibt es ja aus allen möglichen Geschichten, ob man jetzt nach Italien schaut, Commedia dell'arte oder was man so finden mag. Aber diese Figur kommt vom Franz von Pocci. Auf den musst du ja stoßen irgendwie. Oder was? Wer ist das gegangen?
Also auf Franz von Pocci muss man nicht unbedingt stoßen. Wobei ich früh auf den gestoßen bin, weil ich habe ja als Kind Kasperl-Hörspiele auf Vinylplatten geschenkt bekommen. Und das waren tatsächlich... Pocci-Stücke, zwei Stück.
Kasperl und die Zaubergeige zum Beispiel.
Das war dann zum Beispiel darunter. Mhm. Und auch mit sehr schönen Stimmen, also mit bayerischen Volksschauspielern besetzt. Und die haben mir ziemlich Spaß gemacht. Dann bin ich tatsächlich früh schon auf Pocci gestoßen. Mhm. Ansonsten habe ich eigentlich als Kind gar nicht so oft viel Kasperltheater gesehen. Zweimal, weiß ich, war im Kindergarten eins. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Vor allem, weil man gemerkt hat, dass da zwei Leute so viele Stimmen machen. Das hat mich schon ziemlich begeistert. Was mich damals schon genervt hat, war, dass die anderen Kinder so laut waren. Man hat also gar nicht richtig zuhören können. Mhm. Was jetzt auch noch immer vorkommen kann.
Mhm. Na gut, das mag ja vielleicht eine Erscheinung sein. Das Zuhören können, da kommen wir jetzt in andere Gefilde und da wird ein bisschen philosophischer und man will nicht unbedingt das Publikum kritisieren, aber vielleicht ein bisschen sensibler könnte da und dort das Publikum auch sein und nicht nur auf die große Akrobatik abfahren. Wäre jetzt mal so, kommt mir jetzt spontan so in den Sinn.
Man merkt es bei manchen Kindergärten, dass die darauf erzogen werden, dass sie auch zuhören können. Das merkt man manchmal schon. Also in manchen Kindergärten ist jahrelang immer aufmerksam. Die reagieren schon, die sind sehr lebendig dabei. Aber sie haben halt beigebracht, dass sie zuhören können. Das gibt's. Und in manchen anderen Kindergärten ist das nicht so.
Aber es gibt bei Kindergärten auch immer das Phänomen, glaube ich, dass am Montagvormittag immer besonders laut ist, weil die Kinder das ganze Wochenende bei den Großeltern Horrorgeschichten geschaut haben oder was weiß ich. Also das ist mir schon öfter erzählt worden, dass irgendwie Montagvormittag ist immer ein bisschen lebhafter als an anderen Tagen. Aber weiß der Kuckuck. Wir reden ja vom Kasperltheater.
Man kann in die Kinder nicht hineinschauen.
Ja.
Ärzte schon, aber
Ärzte schon, geht
der. Darüber reden wir jetzt nicht.
aber jetzt nochmal zu dir, Josef, wann hat sich dann so ein bisschen kanalisiert oder dass du sagst, mit dieser Figur will ich vielleicht beruflich sogar was machen? Oder also so eine Künstlertätigkeit hat ja schon auch immer ein bisschen was problematisch ist insofern an sich, weil es mag eine Selbstverwirklichung sein, es mag das tun, was einem gut tut und gefällt, aber man muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Man muss ja auch.
Was waren die Gedanken bei dir? Schön, da vor mich hin studiert, das war auch alles und gelesen, das war auch alles sehr lustig. Aber irgendwann wollte ich dann auch selber spielen, habe dann Unterricht genommen und dann auch spielen angefangen. Und irgendwann war die Anfrage von einem Kasperltheater, ob ich da mitspielen will. Das ist gerade günstig gegen. Und dann haben wir gedacht, mei, warum nicht ausprobieren, kommen wir es mal. Und da ist der Ritschi auch hinzu engagiert worden. Und so haben wir dann angefangen, Kasperltheater zu spielen. Erst einmal fremde Stücke, aber da habe ich dann schon gemerkt, was man damit anstellen kann. Dass eigentlich das die nötige Freiheit gibt. Erst einmal schon Einschränkungen, und zwar in Gestalt dessen, dass da Figuren, traditionelle Figuren vorgeschrieben sind, also Kasperl, Seppel, Großmutter, Krokodil und so weiter, aber dass man mit denen machen kann, was man will. Und dass man sehr schnell einfach schöne Stücke, lustige Komödien auf die Bühne stellen kann, ohne viel Aufwand. Und das hat dann begeistert.
Es funktioniert meistens anders. Also es ist jetzt nicht so, dass man durch die Gegend läuft und sich denkt, ich möchte die Figur des Kasperls übernehmen, das könnte interessant sein, sondern es passiert so und man fängt zum Spulen an und dann war das ja eigentlich gleich, wir haben auch dabei Geld verdient. Also es war jetzt nicht, wir haben jetzt nicht idealistisch uns irgendwas ausgedacht und versucht, irgendwo Fuß zu fassen, sondern es war ja eigentlich gleich auf einer professionellen Ebene und dann haben wir halt festgestellt, dass man damit so viel machen kann. Man spult und blödelt sich so zu und dann fängt man an, selber was zu schreiben und dann ergibt sich halt immer mehr. Also so passiert
es. Es hat halt Spaß gemacht. Aha. Also vor allem das Improvisieren, weil das war zwar jetzt fremde Stücke, dass wir dann unsere Szenen, unsere Dialogen einfach zurecht improvisiert haben, bis sie uns taugt haben.
Ein gebürtiger Straubinger ist der Josef Parzival, der schon viele Jahre diese schöne Heimatstadt verlassen hat und sich in München und im ganzen Bayernland tummelt auf seinen Kasperl-Wegen, wenn man das so sagen darf. Und sein Kasperl-Kollege, den er gefunden hat, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, wie das zustande gekommen ist. Sein Kasperl-Kollege ist der Richard Oehmann. Der Richard Oehmann ist ein gebürtiger Weilheim. Josef, wir haben von dir erfahren, du bist Jahrgang 1960, der Richard ist Jahrgang 1967, was mein Jahrgang ist und ich deswegen natürlich das einen super Jahrgang finde. Weilheim aufgewachsen, Weilheim eine schöne Stadt im Voralpenland. Was hat dich aus Weilheim weggebracht oder was schätzt du an Weilheim? Verzähl ein bisschen aus deinem Herkommen.
Mei, Weilheim ist eine Kleinstadt wie Landsberg, Traunstein, Bad Tölz, irgendwie im Voralpenland.
Jetzt macht es aber sehr beliebig.
Es ist relativ beliebig. Es ist insofern angenehm gelegen, weil es nicht am Starnberger See ist, wo die Münchner am Wochenende rausschießen. Und es ist auch nicht so nah an den Bergen, dass da auch am Wochenende wahnsinnig so ist. Genau so schön in so ein bisschen. In eine Senke, wo nicht so viele Leute hinkommen am Wochenende. Das ist vielleicht ganz praktisch, aber es gibt Badeweiher. Ich finde, es gibt den Tidlower See, der ist schon sehr praktisch, und der Glaselweiher. Und die Seen sind nicht weit und es gibt die Ammer. Es passt schon.
Also. Was hat den Richard Oehmann dann aus Weilheim rausgebracht? Mit welchem Ziel? Wohin? Da eine Fortbildung, da ein Studium oder da ein Beruf oder die Liebe? Kann auch sein.
Es war gar nicht irgendwas rausgebracht. Also ich habe jetzt nicht gelitten in Weilheim. Ich bin da halt aufgewachsen, habe Abitur gemacht.
Und nein, so habe ich jetzt nicht gemeint.
Und dann war es halt dann so, was macht man jetzt? Und dann, ich habe sehr früh schon einen Kreuzschaden gehabt. Das waren eigentlich die unangenehmsten Sachen in meinem Leben, waren ja Latein und der Bandscheibenvorfall. Beim Josef ist anders, der mag Latein sehr gern.
Aber ich Bandscheibenvorfall mag ich auch nicht. Ein Latein-Liebhaber.
Ja, ich habe es ja mal studieren probiert, das hat nicht funktioniert.
Aber ich habe auch ein bisschen studiert, aber erst ganz spät, 2 Semester nochmal. Okay. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Genau, es geht um mich.
Ja, es geht um den Richard.
Nein, aber so spannend ist es auch ist nicht. Ich habe dann nicht irgendwann mal ein bisschen eingeschrieben, aber ich habe nicht wirklich studiert dann, weil ich nicht habe sitzen können in der Zeit. Aber ich bin dann in der Zeit irgendwann mal gefragt worden, ob ich beim Theater mitmache. Und da war eben auch der Josef. Und da haben wir dann angefangen zu spielen. Und ich habe die Kasperlpuppe gehabt, er hat die Seppelpuppe gehabt. Und das waren relativ schlichte Stücke, die wir immer mehr verblödelt haben. Und dann haben wir, das ist dann eigentlich fast eine Parodie gewesen am Anfang, weil das ist so das biedere Kasperltheater, das wir dann immer mehr übertrieben haben und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt schreiben wir selber Stücke und dann haben wir Kinderstücke geschrieben und Erwachsenenstücke und dann haben wir irgendwann gesagt, so jetzt machen wir unser eigenes Theater aufnehmen, nämlich Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater.
Wir kommen schon gleich noch zu dieser eurer mittlerweile 30-jährigen Zusammenarbeit und Firma, oder wie man es auch nennen will, zu diesem Projekt, diesem wunderbaren. Aber jetzt möchte ich bei dir nochmal nachhaken. Die Faszination oder überhaupt beim Kasperl zu landen, wie erklärst du dir das an dir? Was war da, weil du... wir haben es ja vorhin schon erwähnt, Franz von Pocci irgendwo mal gelesen hast und das war irgendwie toll im 19. Jahrhundert oder die Figuren sind, erklärst du das für dich?
Also bei mir war es so, dass ich, wahrscheinlich jetzt, wenn ich nicht zufällig Kasperltheater-Spieler geworden wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht Mathematiker oder Jurist geworden. Also ich habe mich eigentlich schon immer für Komödie interessiert. Also als Kind hat mir immer... Klar, als Kind mag man komödiantische Lieder und das mag man sowieso, aber ich habe darüber hinaus, habe ich das, glaube ich, länger mögen. Also ich habe auch gerne, also ich habe natürlich als Kind, was weiß ich, Karl Valentin gehört und Friedel Fesel und solche Sachen, aber mich haben auch dann später dann irgendwie mit 13, 14 habe ich angefangen, mir Cary Grant Komödien anzuschauen, weil da ist ja damals noch sehr, sehr gutes Zeug im Fernsehen gelaufen, so schöne, gute alte Filme, also so Billy Wilder oder sonst irgendwas. Oder Muppet Show habe ich viel angeschaut. Und ich habe mich immer wenig für Science Fiction oder für irgendwelche Actionfilme interessiert. Oder mich hat eigentlich immer Komödie interessiert, also Dialoge, Szenen. Und ja, und das, keine Ahnung, da war immer so ein Interesse, wie serviert man eine Pointe, wie ist das Timing und das, glaube ich, sowas habe ich immer gern gemacht. Ich habe, glaube ich, auch mal als Kind mal eine Kasperltheatervorstellung bei uns im Sandkasten gespielt, so mit 9 ungefähr und habe dann die anderen Kinder zusammengerufen und jetzt spielen wir Kasperltheater, aber ich weiß nicht, wie erfolgreich das war.
Andere Frage. Aber was mich immer interessiert bei all meinen Gästen und Menschen, die hier im Studio sitzen, ob es einen Impuls gibt von irgendjemand, mittlerweile die Zuhörerinnen und Zuhörer finden die Frage vielleicht abgedroschen mittlerweile, aber mir ist es wichtig, gibt es einen Impuls oder jemand, der die schupft oder der die zieht oder der irgendwas auslöst. Oder kommt was aus sich selber raus? Das kann ja auch sein.
Wie würdest du das bei dir beschreiben? Beides, glaube ich, einfach. Und das ist, glaube ich, einfach der Zufall. Und dann hat es gerade passt. Also ich habe zum Beispiel nach dem Zivildienst einfach überlegt, ob ich nicht irgendwas mit Film mache. Also ich habe mich bei der Filmhochschule beraten lassen und dann haben die gesagt, ja, das musst du ungefähr machen, was du alles brauchst und möglichst viel Erfahrung. Und dann habe ich gedacht, naja gut, da arbeite ich irgendwann mal vielleicht drauf hin. Und dann ist es aber zufällig entstanden, dass ich da mitgespielt habe beim Kasperltheater. Da hat mir jemand zugetraut, dass ich das schon kann. Komödie spielen oder Kasperl spielen. Und dann haben wir uns halt da gegenseitig irgendwie inspiriert beim Blödeln, beim Improvisieren, beim Schreiben. Und da hat man halt festgestellt, ja, also klar, man kann jetzt ein Filmemacher werden, aber dann muss man schauen, wie kriegt man das Geld zusammen, wie kriegt man eine Produktionsfirma, die einen engagiert, was weiß ich. Und naja, und beim Kasperltheater, das denkt man sich aus. Oder ein Hörspiel denkt man sich aus, dann nimmt man es auf, dann bringt man es raus und da ist es. Und dann ist das Werk da. Und das ist relativ einfach zu gestalten und man hat trotzdem eine schöne Geschichte erzählt. Und dann ist es natürlich so, also ich habe auch jahrelang Kinderzeltlager gemacht. Ich mache gern was für Kinder. Ich unterhalte gerne Kinder. Und wir sind dann rumgefahren im ganzen Land dann mit dem Bus und haben unser Theater irgendwo aufgebaut. Und es ist halt einfach, du spielst dann irgendwie dreimal an einem Vormittag in Hugelfing. Und du hast dann, danach hast du, was weiß ich, da haben da 300 Kinder an dem Vormittag schon gelacht und gejubelt und geklatscht und dann fährst du wieder heim. Du hast was wirklich Schönes gemacht. Es ist wirklich extrem nett, wenn Kinder lachen und sich freuen und sogar einem, weil sie nicht wissen, wer du bist, hinterher erzählen, was der Kasperl gerade gemacht hat. Es ist einfach ein sehr, sehr nettes Arbeiten.
Also wir haben jetzt schon ein bisschen über eure Hintergründe, über euer Herkommen gesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem, was eure Tätigkeit ja ist, die ja insofern, möchte ich sagen, schon speziell ist, weil ihr, und das hat jetzt keine Wertung, keine Ranking oder wie man es nennen will, das ist jetzt nicht, es geht nicht um die Kammerspiele oder das Burgtheater in Wien oder Thalia Theater in Hamburg, sondern es geht um ein Theater für Kinder oder Theater, das im Land umeinander fährt. Also das ist, finde ich, schon eine spezielle Vorgehensweise, die, möchte jetzt ich mal sagen, für den, der nicht unbedingt damit zu tun hat, ein bisschen Erklärung bedarf und darum sind wir da zum Ratsch. Habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch. Und heute geht's um den Kasperl. Jetzt gerade nicht um Franz von Potschi, der da ja maßgeblich dahinter steckt, aber um zwei Männer, die seit 3 Jahrzehnten sich diesem Thema verschrieben haben und das dann auch noch auf eine besondere Weise machen, indem sie das tatsächlich zunächst einmal für Kinder aufbereiten. Aber das Thema bleibt natürlich auch ein Thema, so gehen es die zwei, wie mir vorkommt, zumindest an, auch ein Thema für Erwachsene. Und zwar die zwei kreativen Kasperlköpfe, also so scheuen sie sich auch nicht, das im Internet und öffentlich zu beschreiben, der Josef Parzival und der Richard Oehmann. Ihr zwei habt da doch ein unterschiedliches Herkommen und wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wie hat es euch dann zusammengebracht? Seit 30 Jahren werkelt ihr jetzt mit eurem Kasperltheater, Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater, zu dem Namen kommen wir nachher noch. Aber was hat euch zusammengeführt nochmal? Jetzt kann man sagen, ja, der Zufall, das war halt also einmal so.
Es war sogar länger. Ja. Weil wir haben ja vorher angefangen, 3 Jahre vorher schon zufällig beim Theater miteinander angefangen zu spielen. Also wir haben uns vorher nicht gekannt und haben dann angefangen miteinander zu spielen und haben dann immer mehr miteinander komödiantisiert.
Wir waren halt vor der Situation, wir haben ein Stück vorgesetzt gekriegt und so Puppen, die wir noch nie in der Hand gehabt haben. Und wir sollen jetzt ein Kasperlstück spielen und dann ist man auch sehr eng, das war ein sehr enger Platz auf ganz winzigen Kinderstühlen, auf Rollen sind wir da im Sommer sehr schwitzend beieinander gesessen und da muss man sich halt auch irgendwie zusammenraufen und da hat man gemerkt, wir können gut miteinander spielen, das haut gut hin und das wollen wir weitermachen und zwar mit eigenen Stücken.
Genau. Und wir haben dann zum Beispiel, also er war der Seppel, ich war der Kasperl, er war die Großmutter, ich war der Polizist und dann fängt man halt dann an, irgendwie, er bringt also seine Dialektscherze rein, man parodiert bestimmte Tonfälle, ich habe immer den Zauberer, der Zauberer, der als Figur erst eigentlich ein bisschen langweilig, eindimensional böse war, den habe ich dann immer ein bisschen mehr so aufgeplustert, wie so ein Schauspieler, der immer so spricht und er hat die Großmutter auf seine Weise, ich kann nicht nachmachen
gemacht. Ja, weil das ist so, meiner Mama habe ich da viele Redensarten und auch viele Verhaltensweisen, also ich rede jetzt nicht weiter wie Großmutter, habe ich halt abgeschaut. Also die Großmutter bei uns ist jetzt nicht eine Karikatur meiner Mutter, sondern ich habe vieles übernommen, auch von ihren Sprüchen, ihrer Art zu denken auch, aber ohne mich lustig drüber zu machen. Aber das gibt dann den Figuren einfach mehr Tiefe und da interessiert man sich vielleicht mehr dafür.
Und was zum Beispiel auch, also bei uns war auch das Interessante, weil wir beide jetzt nicht im Hintergrund, wir hatten nicht wahnsinnige interessante Erinnerungen an Kasperlfiguren. Ja. Natürlich ist die Kasperlfigur, das ist ja nicht nur der Potschi, die Österreicher haben das ja auch. Und also da gibt es ja tausend Formen von Kasperl. Aber ich habe zum Beispiel so eine Hohensteiner Kasperlplatte daheim gehabt als Kind und die habe ich eigentlich eher schlimm gefunden. Also das war so, ja, na Kinder, hallo, na, jetzt, na, seid ihr alle da? Also war eigentlich nicht so wahnsinnig sympathisch. Also wir haben uns dann auch überlegen müssen, wie machen wir das, dass der Kasperl eigentlich eine sympathische Figur ist und dass der nicht immer ständig andere Leute Probleme löst. Also das hab ich dann Fahrt gefunden, dass, was weiß ich, also es gibt ja so Geschichten, wo der Seppel der Gescheite ist und der Kasperl der Blöde oder umgekehrt. Aber es ist halt, als Figur ist eine, also der Weißclown, der immer sagt, wie es richtig gehört, der ist halt fad. Also Asterix ist fad, Obelix ist lustig. Also und da haben wir gesagt, wie machen wir das denn, dass das eigentlich eine lustigere Konstellation wird, auch für die Kinder als Figuren, dass der Kasperl halt einfach der Einzige ist, den man nicht verarschen kann, haben wir dann gesagt. Er ist schon ein bisschen der Schlauste in unserer komischen Kasperlstadt, die wir uns da erfunden haben. Aber ja, im Zweifelsfall ist er halt einfach zu faul oder zu gestingert, dass er irgendwas macht. Er muss schon gezwungen werden, um Gutes zu tun.
Also er schiebt schon manchmal ein Seppelkern vor, wenn es gefährlich wird oder anstrengend.
Ja, genau.
Oder dreckert oder...
Ja. Also in die Kasperl-Theater-Welt, da möchte ich mit euch gleich noch gescheit eintauchen. Aber ich möchte trotzdem noch kurz verweilen, weil mich das fasziniert. Oder weil ich mir wünsche, dass ihr mir das noch ein bisschen begreiflich macht, wie zwei Männer, jetzt wenn wir 30 Jahre zurückdenken, dann warst du 27, sowas ungefähr, also, und du so Anfang, Mitte 30.
Ja, Anfang 30.
Dass sich die zwei Burschen sagen, ich frage jetzt das so, ja, ein bisschen keck, wir machen so ein, ja, wie sage ich denn? Wir wollen so eine kindliche Idee verwirklichen. Aber ein bisschen Geld muss ja auch rauskommen. Also wir haben da eine Vorstellung, wir haben ein Projekt, ein Ziel vor uns. Was hat euch da angetrieben?
Nein, so war es auch gar nicht. Das war jetzt kein Projekt und kein Ziel, das wir uns ausgedacht haben. Sondern wir haben gemerkt, es ist schön zusammen spielen, das kann man weiterentwickeln. Und da haben wir halt angefangen. Irgendwann war schon ein Schritt ein eigenes Theater, das ist schon ein Schritt. Aber meine Schwester, die Bankkauffrau ist, hat dann durchgerechnet und hat gesagt, ja, das könnte sich ausgehen. Und dann haben wir der Richard ein Auto besorgt, wir haben dann die Bühne machen lassen, weil das können wir nicht selber puppen. Sein Bruder hat da die Köpfe gemacht, meine Mutter und einige, und ich selber und einige andere nette Frauen haben uns dann bei den Kostümen geholfen und dann war das sehr schnell da und haben es ausprobiert und wir haben halt sehr schnell auch Geld verdient damit. Es war jetzt nicht, wir haben ein Projekt, das wollen wir unbedingt in die Welt setzen und das wird unser Lebensziel, sondern es hat sich einfach gut entwickelt.
Und der Witz ist natürlich, man muss immer dazu sagen, es ist jetzt so, wenn du sagst, ich möchte ein Kindertheater machen und ich nenne das jetzt Fipsi die Waldmaus oder sonst irgendwas und dann muss ich das dafür Werbung machen, dass das bekannt wird. Aber der Witz ist, der Kasperltheater darf jeder machen und alle Familien gehen, also die allermeisten Familien gehen einmal zumindest in der im Laufe der Kindheit ihrer Kinder in ein Kasperltheater. Und da gibt es auch oft schlimme Erfahrungen. Wir hören immer wieder von Leuten, die sagen, wir waren in einem Kasperl und das war furchtbar. Aber trotzdem, wenn du irgendwo in irgendeinem Dorf hinhängst, dann und dann ist Kasperltheater, da kommt immer eine bestimmte Anzahl Leute. Bei Fipsi die Waldmaus vielleicht nicht. Und das heißt auf Deutsch, du hast eigentlich einen Star umsonst mit diesem Kasperl. Und dann gehen alle rein und wenn es dann trotzdem lustig ist, das haben wir halt ganz stark gemerkt, wir haben dann gespult und da sind die Väter in Gottes Namen halt mit ihren Kindern da reingegangen. Und dann haben die aber festgestellt, das ist für sie auch lustig. Und das merken die sich dann. Die haben sich dann eben Dr. Döblingers Kasperltheater auch gut gemerkt, vielleicht auch wegen dem bescheuerten Namen. Aber
da kommen wir gleich drauf.
Ja. Aber das ist dann tatsächlich so, die Leute sind dann überrascht und merken sich und gehen beim nächsten Mal nochmal hin. Weil sie halt eigentlich mit nichts rechnen. Bei Kasperltheater, da ist halt irgendwie, ja, das ist halt das Übliche, denkt man. Und wir haben den Verdacht, dass wir vielleicht nicht ganz das übliche Kasperltheater gemacht haben.
Und es ist ja tatsächlich so, dass ja die Väter oder die Mütter den Entschluss fassen, wir gehen jetzt in dieses Kasperltheater. Und darum ist ja wichtig, dass denen auch gefällt. Natürlich ist das Allerwichtigste, dass die Kinder einen Spaß haben. Aber uns war es auch wichtig, dass wir nicht ganz blöd sind, weil uns gefällt es schon, wenn die dunklen Väterstimmen dann auch zum Hören sind und die nicht zum Ratschen anfangen.
Und was auch noch wichtig ist, es ist so, wenn man da übers Land fährt und man spielt dann irgendwie am Mittwochvormittag in Furt im Wald und spielt dreimal hintereinander, wo man sehr früh aufbauen und dann spielt man am Donnerstag nochmal irgendwo und am Freitag nochmal irgendwo. Also man spielt manche Stücke tausendmal. Und ich glaube, Kasperl und der Räuber, unser erstes Stück, haben wir wirklich tausendmal gespielt. Okay. Und wenn dich das nervt, wenn man das selber nicht total lustig findet, und natürlich spult man irgendwie irgendwann mal unter Autopilot. Man hat es so oft gespult, also das läuft schon. Aber es ist halt, wenn man das eigentlich blöd findet, was man da spult, dann wird man total trübsinnig. Also das muss man einfach mögen in dem Moment.
Und wir haben ja die Möglichkeit, weil es ja unser Stück ist, dass wenn man uns jetzt ein Gag auf Nerven geht, dass wir den ändern. Entweder streicht man oder wir erfinden irgendwann einen neuen oder eine neue Pointe ergibt sich spontan und wir bauen die weiter aus. Das gibt es ja auch. Und also, das macht dann Spaß, das macht es nicht tot,
sondern lebendig. Da möchte ich mit euch weiterratschen noch. Es ist ja eine Besonderheit, oder die Besonderheit, ihr, wenn man so zuhört, zuerst jetzt einmal, könnte man denken, wir reden über Theater mit Schauspieler. Jetzt seid ihr gewissermaßen Schauspieler, aber ihr bewegt Puppen. Also das ist ja nochmal eine ganz eigene Art des Theaters. Und auf was ich hinaus will, ihr habt ja ein eigenes Theater, aber jetzt der feste Standpunkt in Eitershofen.
Das ist das Büro.
Reden wir gleich, wo das ist. Das ist ja nicht das Ausschlaggebende. Nein. Beheimat der Vormittagsratsch. Habe die Ehre, heute mit zwei Kasperlköpf, wie sie sich selber nennen, der Josef Parzefal und der Richard Oehmann. Ihr habt ein Jubiläum, dazu habt ihr ein neues Hörspiel gemacht mit eurem Dr. Döblingers geschmackvollem Kasperltheater, auch mit einem ja doch renommierten Gast, den ihr euch da eingeladen habt, der gerne bei euch mitgemacht hat, der Sebastian Betzel. Jetzt haben wir schon wieder kurz vor 11 und wir müssen das alles nach 11 weiter verlagern. Aber ich wollte jetzt nur noch kurz anreißen, ihr seid ein Theater, aber ihr seid keine Schauspieler, die sich drauf verlassen können oder wo man das bedienen muss, dass man Mimik und Gestik hat. Ihr habt Puppen und wie bringt ihr euer Leben rein?
Mit der Stimme hauptsächlich.
Mit der Stimme.
Also man kann schon mit der Puppe oben wackeln, man kann sich auch bemühen, das ein bisschen ausgefeilter, die Bewegungen zu machen, aber sehr viel geht da nicht. Das meiste muss man über die Stimme erzählen.
Ja, wahrscheinlich sind wir gar keine guten Puppenspieler.
Das ist sehr gut möglich, weil wir haben es nicht gelernt, das ist ein Ausbildungsberuf.
Also, wir müssen jetzt Nachrichten machen, eine Minute haben wir noch und es wird spannend, was wir die nächste Stunde von euch alles noch hören. Josef Parzefal und Richard Oehmann, schön, dass ihr da seid.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Itzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Seit 30 Jahren gibt es Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater. Dahinter stecken zwei Mannsbilder, der Josef Parzefal und der Richard Oehmann. Und die haben jetzt zum 30-jährigen Jubiläum ein Jubiläumsstück herausgebracht. Und im Vormittagsratsch geben Sie uns heute einen Einblick ein bisschen in Ihre Kasperltruhe. Da haben wir ja Großmutter Gretel, König, Prinzessin, Kasperl, Seppel und natürlich auch das böse, böse Krokodil. Und nochmal, Ja, grüß Gott und herzlich willkommen, ihr zwei.
Servus.
Doppelservus.
Kleiner akustischer Eindruck von den Figuren. Was fällt euch jetzt so ein als Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer?
Ja, grüß Gott einander. Ich grüße vor allem die ältere Generation, damit die auch nicht wieder vergessen wird wie sonst so oft, gell?
Ja, ich bin auch da. Also, da muss man dazu sagen, der Kasperl klingt am ehesten nach mir.
Die und Großmutter dann, klingt nicht am ehesten wie mir.
Und dann haben wir Tatütata, grüß Gott. Also, sie sind verhaftet. Das ist der Wachtmeister Wirsing, der klingt ein bisschen tiefer als der Kasperl und ein bisschen amtlicher. Der versucht, ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. So wie der Herr Aiwanger versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Aber man hört ja natürlich ganz genau, dass er das eigentlich nicht kann.
Josef Parzival und Richard Oehmann, die zwei Kasperl, bei uns hier in Habe die Ehre im Vormittagsratsch. 30 Jahre seid ihr schon als Kasperl unterwegs. Oder alles, was drumherum gehört. Jetzt täte ich von euch gern wissen zwei Sachen. Das eine ist das Figuren, Arsenal, was ihr mitbringt. Und dann nochmal, was ich schon beeindruckend finde und speziell, euer Publikum, da wo ihr überall auftretet. Aber fangen wir mal an. Ihr bringt Puppen mit. In welcher Größenordnung bewegen wir uns da? Welche Bühne erwartet mich? Ihr seid eine gewissermaßen eine Wanderbühne.
Ambulante Bühne.
Eine ambulante Bühne.
Aha. Also das ist eigentlich schon von den anatomischen Gegebenheiten vorbestimmt. Also eine gewisse Höhe muss einfach die Bühne haben, damit man dahinter unsichtbar ist. Die muss einen verdecken. Und dann die Puppen sind unterschiedlich groß. Die Großmutter, glaube ich, ist die kleinste, so ungefähr 30 Zentimeter. Und die Hexe, ja, die ist schon 70, 80 Zentimeter hoch, ja. Weil sie auch eine sehr dominante Persönlichkeit ist.
Genau, wir haben also eine Puppenkiste, also eine Kiste mit den etwas extrigen Puppen, die tragen wir nicht immer hin, aber die wir oft bespielen, die haben wir halt immer dabei. Und dann ist es halt so, denkt sich dann halt Geschichten aus, wie das mit der Mechanik ist. Wir haben natürlich vier Hände zur Verfügung und man muss es dann halt so schreiben, dass zum richtigen Zeitpunkt wieder eine neue Figur reinkommen kann, damit die Geschichte weitergeht. Mhm. Aber da hat man dann auch seine Tricks drauf, dann labert man ein bisschen mehr mit einer Figur, wenn der andere gerade in seiner Puppe hängen bleibt oder so.
Oder es gibt auch Offsätze, also eine Puppe spricht weiter, im Bühnenhintergrund nicht mehr sichtbar, obwohl man es nicht mehr sieht, wenn es nicht sichtbar ist. Das stimmt, aber währenddessen kann man eine andere dann anziehen. Das sind kleine Tricks.
Aber ihr seid, das ist schon fordernd, ihr seid ja zu zweit oder zu dritt maximal.
Ja, wir haben auch irgendwann festgestellt, man hat eigentlich in so einer Dreiviertelstunde, also was weiß ich, teilweise irgendwie 20 Mal mehr Text als manche Schauspieler, die den ganzen Abend auf die Kammerspiele Bühne umeinander stehen. Also,
aber es wird nicht langweilig
dadurch. Und dann haben wir irgendwann auch festgestellt, dass also natürlich beim Puppenstück hat man eine begrenzte Anzahl. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, wir haben dann irgendwie die ersten zwei Hörspiele aufgenommen. Das waren dann eigentlich Stücke, die wir dann vertont haben. Das hat ganz gut geklappt, weil wir die haben ja schon gut gekannt. Wir haben ja schon gewusst, wie der Rhythmus ist. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, naja gut, beim Hörspiel können wir ja natürlich auch mehr Figuren auftreten lassen. Und dann sind dann plötzlich fünf Figuren anwesend, obwohl wir nur vier Hände haben.
Das und ist man kann sehr schnell den Schauplatz wechseln, das ist auch sehr praktisch. Genau,
das kann man beim Theater nicht so schnell.
Ja, da muss man Vorhang zumachen, Kulisse runter und raufziehen und beim Hörspiel, da macht man einfach eine neue Atmo.
Über das Hörspiel reden wir gleich noch und über euer Jubiläumsstück, das ihr eben als Hörspiel rausgebracht habt, Kasperl und der Purzelprinz. Ich bin jetzt nur neugierig auf eure Spielweise und eben die Situation vor Ort. Man geht in eine Stadt, ein Dorf, eine Schule, einen Kindergarten.
Meistens wird man angeheuert und angefragt, ist vorbei, ins Paarheim oder was weiß ich. Also wir haben ja Gott sei Dank mittlerweile tatsächlich Fans vor Ort und müssen dann immer so viel erklären dazu. Und dann sparen wir auf und spult und dann geht's los mit, tatsächlich mit seid ihr alle da. Ja. Also, weil das ist auch lustig, weil das Schöne ist beim Kasperltheater, man redet da mit den Kindern. Man kann mit den Kindern reden.
Zeigt uns doch mal jetzt ganz live hier, wir haben es nachher von der CD auch noch ein Hörbeispiel, natürlich von der Jubiläums-CD, da hören wir nachher noch rein. Aber wenn ihr euch jetzt gleich so fragt, wie startet ihr euer Theaterstück?
Also eigentlich mit Klingeln. Dass man, es klingelt eine Glocke, damit die Kinder auch lernen. Im Theater klingelt es erst einmal dreimal. Dann gibt der Polizist eine Einweisung an die Kinder, wie sie zuschauen müssen.
Ja.
Ungefähr 5 Minuten lang.
Das, 5 Minuten?
5 Minuten? Kommt drauf, ja, wenn man es ausbaut oder nicht. Ah, ja, wenn es lustig ist, kann es auch mal 5 Minuten dauern. Aber das ist ganz gut, weil dann sind die Kinder leise während der Vorstellung. Oder die Eltern sagen pst, wenn sie zu laut werden. Und dann kommt der Kasperl und fragt, seid ihr alle da? Und dann geht die Geschichte los.
Ja. Und wie klingt das?
Ja, das
kann man jetzt so nicht machen. So, ich will vielleicht da nicht hineinbringen.
Also, ja, meistens hat der Kasperl irgendein lässliches Problem und irgendwas sucht seine Badehose oder was weiß ich. Und dann kommt die Großmutter und Vater dazwischen. Und eigentlich hat der Kasperl immer irgendwelche Bamperl-Probleme. Er möchte eigentlich irgendwie bloß seine Ruhe haben oder möchte irgendwie was spulen oder zum Baden gehen. Und dann kommt die böse Welt dazwischen. Also zum Beispiel der Zauberer, der den Weiher aufgekauft hat und allen Leuten das Baden verbietet.
Ach, gemein.
Und wenn zum Beispiel dann nebenher mal eine Prinzessin entführt wird oder so, dann ist es nicht so, dass der Kasperl sagt, hu, jetzt muss ich aber Gutes tun, sondern naja, in Gottes Namen, jetzt retten wir halt die Prinzessin. Also das ist dann eher so.
Aber bei Prinzessinnen entführen, das ist ja nur so eine Lappalie, aber wenn zum Beispiel ein Wurstbrot gestohlen wird,
das
wird
schlimm.
Dann wirklich ernst.
Ja, genau. Es sind auch ernste Themen sind drin, also Wurstbrotdiebstahl ist zum Beispiel, glaube ich, das Dramatischste, was wir so haben.
Das Figurenarsenal. Also, ihr habt es ja schon gerade angesprochen, Großmutter, Gretel, König, Prinzessin.
Zauberer, Hexe. So, und dann haben wir noch ein paar eigene Figuren. Also zum Beispiel haben wir den Wenz Rödel, das ist der Neffe vom Zauberer. Das ist also der ruchlose kleine Wicht. Der
Ein Punker.
Ui,
genau. Aus Wien.
Ja, dann.
Und
wir haben dann schon auch unsere eigenen Ausprägungen. Wir müssen jetzt nicht alle Figuren klassisch. Wir haben zum Beispiel keinen Teufel im Kinderkasperl.
Aber die Figur haben wir, sogar einen Tod. Ja. Der ist als Müllmann verkleidet.
Ja, genau.
Orange.
Ja, und einen Pfarrer haben wir auch, der kommt im Kinderstück auch nicht vor. Weil das ist, man muss es leider sagen, unser Pfarrer ist ein Arsch mit Ohren. Das ist so. Also sind wir auch schon angefeindet worden. Theater auf unterstem Niveau war die schönste Überschrift, die wir machen. Ja. Aber es ist tatsächlich also ein ganz sympathischer Pfarrer eigentlich.
Ja. Und es kann ja keiner was dafür, wie er ausschaut. Und so. Was ihm für ein Gesicht, was für ein Zügen in einem Gesicht
geknetet sind. Was ihr ihm für ein Gesicht gebt.
Aber er tritt im Hörspiel nicht auf und wenn, dann sieht man ihn nicht.
Ja.
Der Pfarrer Schmarzlapp.
Was war die Frage mit dem Gesicht?
Also, nein, nix grad.
Also.
Frage kam mir jetzt gerade in den Sinn, wie viel Leid, wie viele Kinder, wie viele Erwachsene habt ihr im Schnitt? Variiert das sehr oder was würde es
kommt auf den Veranstalter an?
Ja, das
kommt.
Kann wirklich und auf die Leute halt, wie es kommen. Wir haben auch schon mal eine Gruppe mit 30 Erwachsenen drin gehabt. Also wenn 100 Platz haben können, 30 Erwachsenengruppe auch drin sein, also das ist ganz unterschiedlich.
Das macht der Veranstalter jeweils und wenn der es nicht auf die Reihe bringt, dann können wir auch nichts dafür, aber eigentlich geht es normalerweise. Wir haben jetzt eigentlich mittlerweile eine lustige Mischung bei den Kinderstücken, dass da zum Beispiel öfter mal dann 14-Jährige kommen, die lange unsere Hörspiele gehört haben und die also mit den Hörspielen aufgewachsen sind und die sagen dann halt so Sätze, ja, sie würden es jetzt nicht im Gymnasium erzählen, aber sie wollen es schon nochmal sehen.
Und ein bisschen blöd kommen sie sich schon vor, wenn sie neben den Dreijährigen sitzen. Ja. Und dann schreien sie nicht mehr so begeistert, ja, und da ist er langgelaufen. Aber es macht ihnen trotzdem Spaß.
Aber weil du das gerade sagst, das fasziniert mich tatsächlich, muss ich jetzt einfach so unverblümt sagen, dass ihr ja mit so einem großen Ernst herangeht und euer Tun
der Eindruck kann täuschen.
Woher wolltest du das wissen?
Dann sage ich es jetzt trotzdem so. Dachten wir, wer sich hinstellt und für Dreijährige genauso spielt wie für 14-Jährige, wie für mich und noch Ältere und was weiß ich. Das hat schon was. Also man muss... Das unterstelle ich euch jetzt einfach so. dass da eine große Ernsthaftigkeit drin steckt.
Der Ernst liegt darin, dass uns selber gefallen muss. Und das geht nicht so leicht.
Ja, genau. Es muss uns selber gefallen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir so eine große Ernsthaftigkeit dann haben. Man kann sich da gerne, als Künstler macht man sich dann gern groß. Ja, das muss so gemacht werden. Und also, ich gebe da immer sehr unsympathische Interviews mit manchen Leuten, also wir machen ja Kasperltheater. Also
dann habe ich jetzt
Spaß. Ja, gut,
dann weißt du was.
Und mir macht persönlich manchmal auch ein richtiger Kindergartenscherz große Freude, den die Kinder 10-mal hintereinander singen wollen, weil Kinder wollen immer die Wiederholung haben. Und mir macht es auch Spaß, den 10-mal zu machen. Es ist zwar ein sehr kindischer Spaß, aber in dem Moment gefällt er mir.
Ja, und wenn in dem Moment, wo die Kinder darüber lachen, dass der Hund immer gegen die Wand läuft, boom, au! Und das ist halt einfach immer wahnsinnig lustig. Das ist immer erfreulich. Und wir werden ja zum Beispiel auch öfter mal, also auch von Leuten, die man gar nicht kennt, weil im ersten Moment, weil die halt in der Vorstellung waren oder weil die nur die Hörspiele hören, wird man dann angesprochen. Schatz, das ist euer größter Fan. Und dann zeigen die auf irgendeinen Fünfjährigen, der daheim den ganzen Tag Dr. Düblinger Hörspiele hört. Und
ist mir vor 2 Wochen in Wien passiert.
Ja, genau.
In einem Spar.
Ja,
an der Kasse.
Ja, das passiert einem einfach manchmal. Oder ich war mal irgendwie am Viktualienmarkt, habe ich mal ein Brot gekauft und dann hat neben mir eine Frau gesagt, hat mich angeschaut, der Kasperl. Und dann habe ich gesagt, waren Sie bei uns in der Vorstellung? Nein, sie ist aus der Schweiz. Sie hört immer Kasperl-Hörspiele. Und aber es ist halt auf jeden Fall, wenn auf so einen Fünfjährigen gedeutet wird, das ist dein größter Fan, euer größter Fan oder so, das ist halt immer schön. Das ist halt einfach total nett, dass man weiß, die Kinder hören das und das spukt in denen ihren Hirnen herum und die denken sich diese Kasperlwelt aus und überlegen sich, wie das ist und spielen es vielleicht selber, machen selber Kasperltheater und denken sich ähnliche Kasperlgeschichten aus. Also das ist tatsächlich ganz was Angenehmes, muss ich sagen.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Um genau 4 Minuten vor 11:30. Heute 2 Kasperlköpfe hier im Studio, der Josef Parzival und der Richard Oehmann. Seit 30 Jahren sind Sie unterwegs mit Dr. Döblingers geschmackvollem Kasperltheater. Sie haben jetzt zum Jubiläum ein neues Kasperl-Hörspiel herausgebracht, Kasperl und der Purzelprinz. Bevor wir jetzt da noch drüber reden, wie kommt ihr auf eure Geschichten? Wir haben vorhin schon mal da bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr fixiert, auf den Franz von Pocci gekommen. Es gibt andere Kasperl-Geschichten und ihr, was heißt, erlaubt euch, ihr macht eure eigenen Kasperl-Geschichten, dazu braucht man nicht den Pocci, oder Sigi, das ist richtig?
Ja, also das Schöne am Kasperltheater ist, man hat ein bestimmtes Personal, das mit dem jeder irgendwie was verbindet, also Prinz, Prinzessin und Großmutter und man kann das dann individuell herumwurscheln und anders arrangieren. Man kann die Bösewichte weniger böse machen, den Bürgermeister vielleicht korrupter machen oder man kann sich's ausdenken, wie er will. Jeder ist, darf ein Kasperltheater machen. Und wir machen heute mal das.
Ja, und da haben wir oft als Anlass Gegebenheiten, Szenarien, die uns eigentlich gefallen, wie Flohmarkt zum Beispiel, das zum Thema zu machen, dass wir uns sagen, jetzt haben wir gerne ein Stück, ein Hörspiel, wo ein Flohmarkt eine Rolle spielt.
Oder Freibad.
Oder ein Freibad, das war bei der letzten. Und andererseits gibt es dann natürlich auch Aufträge, wie es diesmal war. Wir haben also bestimmte Hörspiele auch gemacht, weil es Leute wollten, dass wir für ihren Verband, für ihren Verein was machen. Diesmal war es der Landesverein für Heimatpflege. Mhm. Und da müssen wir uns halt überlegen, was haben wir für gemeinsame Themen, damit es denen auch taugt.
Genau, und da haben wir, in dem Fall ist es darum gegangen, die haben ja gesagt, das Problem ist der Abriss, dass immer sehr viele Gebäude sehr schnell abgerissen werden, die man eigentlich hätte noch brauchen können. Dass das gerade eine große Klage ist im Land und also beim Landesverein auch sehr stark, dass das Thema ist. Also abgesehen davon, die machen natürlich mit Tänzen und Musik, machen die alles Mögliche. Also der Verein für Heimatpflege. Ja. Aber das ist zum Beispiel, die machen auch noch zusätzlich einige andere interessante Themen. Und das war für uns ganz interessant, dass wir sowas machen. Also wir machen in unserem Kasperlstadtstädtchen hinter Wieselharing, da wird ein Kassenschwammerl entdeckt. Also ein großes, großer Schwammerl, aber eigentlich ein kleines Gebäude, wo früher irgendwie Eintrittskarten fürs Schloss verkauft worden sind.
Und das haben wir deswegen interessant gefunden, weil wenn die Leute von Bauschutz und so weiter hören, dann denken sie meistens an Palais und Schlösser und großartige Kathedralen.
Oder schöne alte Häusel.
Ja, aber dass ein Kassenschwammerl aus Beton auch erhaltenswert ist, das hat uns gefallen.
Ja.
Und auch denen vom Heimatpflegeverein.
Ja, wir berechnen es ja auch ganz gerne dann, damit das nicht immer so 1:1 so Dulieu-mäßig ist.
Ja, na gut, und es muss ja dann schon ein bisschen aufbereitet sein, dass, also in dem Fall mit dem Hörspiel ist vielleicht ein bisschen was anders als Jubiläumshörspiel, aber kindertauglich.
Das wissen wir gar nicht. Es ist in dem Fall, glaube ich, schon ein bisschen verstiegen, aber der Kasperl und der Seppel, die haben dann noch ein Privatproblem, dass sie eigentlich gerne Dachball spielen würden und sie werden überall vertrieben. Und dann gibt es natürlich, wird der König schmeißt Gürtel, um sich beliebt zu machen und dann passieren noch alle möglichen anderen Sachen.
Also, und ein Hund ist dabei,
also,
den die kleinen Kinder auch gern mögen.
Wir wissen es nicht genau, wie es funktioniert, aber irgendwie manchmal sind unsere Geschichten dann schon ein bisschen gespinnert, für kleinere Kinder, aber die hören dann auch irgendwas ganz was anderes. Und manchmal ist einfach auch bloß der Rhythmus, wo wir hin und her reden, dass die das einfach lustig finden. Wir dann die Großmutter mit dem und dann kommt die Gretel und dann quatschen die so durcheinander. Und man weiß vielleicht gar nicht genau, was jetzt inhaltlich so besprochen wird, aber es klingt lustig.
Wobei wir uns schon Mühe geben, dass keine langen Strecken sind, in denen nur Erwachsenenpointen hin und her
geschossen jetzt werden. Wir haben ein bisschen Musik hergerichtet auf für euer neues Hörspiel habt ihr die Simone Lautenschlager und wie heißt's, ihre Revolutionskapelle mit im Boot.
Das ist tatsächlich Volksmusik in dem Fall. Das hat natürlich gut passt.
Tut das in eurem Duktus, wenn das geht, wenn ich das verlangen darf oder mir wünschen darf, tut das in eurem Kasperl-Duktus mal anmoderieren? Ja, zwei, was haben wir jetzt da? Die Nummer drei auf der CD?
Ja, das ist, also ich bin der Seppel, grüß Gott. Das ist ein schöner Zwiefacher und Zwiefacher mag ich gern. Aber das Besondere an dem Zwiefachen ist, dass das jetzt also keine Bayern singen, sondern also Preisen hätte man früher gesagt. Das ist der...
Ja, der Prinz Jochen. Der Prinz Jochen. Ich sing gar nicht so viel, sondern eher mein Vati.
Ja, ich singe da. Ich bin nämlich der Chef, der König.
Ja.
Und vor Zwiefachen habe ich keinen Bammel. Der wird auch noch bedient.
Ja.
Und los, zack, zack. Ja,
spielen Sie mal.
Guck doch selber, Jochen, mein Prinz und Sohnemann.
Ja, Vati.
Wie das hier schon aussieht, nun schau dir das bloß an.
Mach ich.
Freilich, wer so ewig wie ich schon rummonarcht, dem ist klar, das Reich, da ist sicher sehr verschnarcht. Doch derart banal und scheiß trivial, wie hier der Kiez, das ist nicht normal. Die Durchschnittlichkeit vor Ort geht zu weit, die pack ich echt nicht, tut mir wirklich leid.
Ich hab zwar nicht zugehört, aber du hast recht.
Wenn man schon mit Mühen als Solo-Herrscher thront, kann man doch erwarten, dass sich die Chose lohnt.
Logo.
Doch wer sich als König durch diese Gossen quält, fragt sich, hab ich meinen Beruf nicht doch verfehlt? Das Leben, mein Sohn, schmeckt auch auf nem Thron nicht immer wie ein Strudel aus Mohn. Denn auch der Despot kaut manchmal zur Not und voller Ekel hartes Trockenbrot. Unglaublich! Stimmt's, Jochen?
Naja, Vati, ich mein...
Eben. Aber auch dieses Randgruppenviertel will beherrscht sein. Als König kann man sich seine Reiche nicht aussuchen.
Ach, nicht?
Nicht immer. Drum gewöhn dich dran. Irgendwann wirst
du... Sind wir wieder da?
Ja, hört Beispiel von eurer neuen CD, von eurer Jubiläums-CD. Wie seid ihr auf sowas gekommen?
Ja, die hat ja diesen Simone Lautenschlager, die auch niederbayerischen
Musikantenstammtisch dabei ist.
Ja. Dabei ist. Der hat diesen Zwiefachen geschrieben und hat gefragt, also wir haben gefragt, ob sie Musikstücke hat, die wir verwenden dürfen. Er hat es vorgeschlagen. Und ich habe mir da gedacht, es wäre vielleicht lustig, wenn also ein autoritärer, nicht bayerischer König da auf einen Zwiefachen singt. Und die Simone hat das auch sehr lustig gefunden, weil sie gesagt hat, dass man dieses Kulturgut Zwiefache jetzt auch in andere kulturelle Bereiche hineinbringt auf diese Weise. Mhm. Vielleicht.
Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob es daraus ein Superhit wird. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dadurch der Zwiefacher jetzt weltweit in die Welt posaunt wird.
Aber man soll ihm eine Chance geben.
Genau.
Ja. Gut, die kriegt er bei uns auf BR Heimat sowieso immer und hat er, aber das kann ja mit weiter dazu beitragen, dass der Zwiefache im Bewusstsein.
Das hat sich halt so ergeben, auch aus der Geschichte, dass wir also an der Stelle könnten die eigentlich kurz das Little singen. Wir haben jetzt in unserem neuen Hörspiel haben wir jetzt lauter sehr viele kleine Liedchen drinnen.
Und hat aber die Simone gesagt, es passt gut zur Volksmusik, weil es ja meistens kurze Liedchen sind.
Genau. Kasperl und der Purzelprinz heißt dieses Hörspiel und diese CD. Und jetzt habt ihr einen prominenten Gast dabei. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angerissen in der letzten Stunde. Sebastian Betzel, wie hat sich das ergeben?
Sehr zufällig habe ich den schon gekannt, bevor er berühmt war, aber nicht sehr gut. Also über eine Freundin habe ich den früher schon irgendwie, bin ich dem ab und zu begegnet. Und wir sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass der in Interviews immer wieder sagt, dass er mit seinen Kindern, der wohnt in Hamburg, obwohl er in Bayern so beliebt ist und in so, hauptsächlich in Bayern gerade so berühmt ist,
ja, mit die Eberhofer. Ja, gebürtiger Werdenfelser, glaube ich.
So. Ja, der ist Garmisch oder, ja. und der ist jetzt die Eberhofer-Krimis, ist er ja eigentlich ein bayerischer Superstar. Aber der wohnt in Hamburg, weil seine Frau ist aus Hamburg und die hören da immer Kasperl, sagt er, weil damit die Kinder auch bayerisch hören. Und das habe ich dann schon immer so mitgekriegt, okay, der hört uns. Und dann bin ich ihm ein paar Mal wieder über den Weg gelaufen und da haben wir immer so gesagt, hat er von sich aus immer gesagt, ich muss einmal bei euch mitmachen. Ich möchte mal eine Gastrolle spielen. Und jetzt haben wir endlich mal ein Stück geschrieben, wo er mitspielt. Und er spielt diesmal einen abgehalfterten BR-Moderator. Ach, oder einen Fernsehmoderator. BR wird nicht direkt genannt. Aber also einer, der vielleicht einmal ganz prominent und flott war, aber jetzt irgendwie nichts mehr reißt. Und das reißt er an nach Hinterwieselhaaringen an der Gschworb, also unsere Kasperlstadt, um dort was zu berichten, um dort Bräuche, unbekannte Bräuche zu entdecken und darüber zu berichten. Und da scheitert er zunächst einmal völlig.
Ja, weil der Brauch ist, hat sich nämlich der König Kurt, den wir gerade gehört haben, ausgedacht, um sich beliebt zu machen. Dieser Brauch ist uralt, aber er hat ihn neu erfunden gerade und soll eingeführt werden. Und eben der Sören Pfaffinger, dieser Moderator berichtet darüber.
Und der Sebastian Betzel hat das wirklich wahnsinnig lustig gemacht. Also das hat auch total Spaß gemacht mit dem, weil das wirklich, das ist natürlich auch schön, wenn jemand das schon kennt, aber man hat auch gemerkt wir haben dann also ein paar so Durchläufe, man nimmt das immer mehrfach, die Szenen auf und man merkt einfach, das ist ein gut geölter Komödiendarsteller. Also wenn man dem kurz sagt, mach das ein bisschen langsamer, ja, kapiert der sofort, weiß genau, wo der Witz ist und bringt auch noch eigene Ideen mit. Und wir haben dann am Schluss eine Szene, da wo ich die Gretel sprechen muss. Die Gretel spricht immer eher so. und dann flirten die sogar ein bisschen. Also da flirtet dieser Sören Pfaffinger, also der Betzel, mit der Gretel und man kann sich dann vorstellen, dass die in eine wunderbare Zukunft miteinander...
Im Studio vor dem Mikro hat das sehr lustig ausgeschaut.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die richtige Passage vorbereitet habe, was ihr da gerade
angesprochen habt. Ein Lied haben wir vorgeschlagen, das Lied Balkon, weil das passt ja zu BR Heimat.
Da wird die Heimat gepriesen.
Ja, und es passt auch zu Landesverein für Heimatpflege. Wir haben gesagt, wir machen ein Heimatlied und da treten Kasperl und Seppel auf den Rathausbalkon, schauen runter und sagen, mei, wie schön's da jetzt ist.
Aber es ist kein Lied von oben runter.
nicht von oben herab.
Sondern mit Übersicht, mit Überblick. Mit Übersicht.
Ja, das ist jetzt das Lied, das heißt Balkon.
Dann los.
Kasperl und Seppel.
Du trittst hinaus auf den Balkon. Wenn's dich da traust, dann singst du einen Song. Denn wenn du schaust auf deine Stadt von oben, willst du die Heimat
fast ein bisschen loben. Ja, dich erfasst der schöne Drang zu singen, weil alles passt, muss keiner dich da zwingen. Denn selbst das Pflaster wirkt von oben eher lieblich, das ist ja sonst normalerweise nicht üblich. Stadt, sie wirkt dermaßen friedlich, du hältst sie glatt für ausgesprochen niedlich. Hier droben hat man die komische Idee, die Heimat wäre halbwegs noch okay. Hier droben hat man die komische Idee, die Heimat wäre halbwegs noch okay.
Das ist Beheimat, der Vormittagsratsch. Habe die Ehre. Mit den zwei Kasperl, Richard Oehmann und Josef Parzival.
Ja, sind wir wieder da.
Servus. Immer noch.
Ja, seit 30 Jahren sind sie schon unterwegs, die zwei.
Das muss man nicht so oft sagen, jetzt kommen wir uns langsam alt vor, wenn ich seit 30 Jahren. Das summiert
sich ja, jetzt sind wir schon bei 90.
Ich kriege schon wieder Kreuzweh, wenn du das so oft sagst.
Also gut, Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater gibt es schon eine Weile.
Ja.
Und jetzt gibt es dafür, weil es halt schon eine Weile gibt.
Ja.
Gibt es jetzt zum Jubiläum für die Weile?
Mhm, wir haben ein Weilenjubiläum.
Ja. Kasperl und der Purzelprinz heißt es.
Ja, gibt's ein Kasperl-Hörspiel. Ein völlig frisches, junges Kasperl-Hörspiel.
Das ganz ist neu, wie wir.
Ganz Aha. neu. Aber es gibt's schon. Bei ja. uns auf, am besten schmeckt's bei uns. Wer uns mag und wer uns unterstützen will, gerne bei uns direkt bestellen, weil dann machen wir wieder eins.
Aha, ja.
Bei Dr. Döblingers Kasperltheater.
Dann gebt uns doch nochmal ein bisschen einen Vorgeschmack und einen Einblick und macht ein bisschen Laune drauf. Ihr habt ja, abgesehen davon, was ihr selber für eine große Kunst mitbringt, habt ihr den Sebastian Betzel mit im Boot, was schon eine Hausnummer ist, möchte ich jetzt immer sagen.
Mhm. Hausnummer 17.
Ja. Ach so, aha. Nein, ich glaube 38, Wunder.
Dann haben wir mitgeteilt.
Ja. Aber
ist jetzt vielleicht auch gar nicht so. Doch.
Ist auch nicht so wichtig. Ja. Genau. Und der spielt den Sören Pfaffinger. Wir haben einen Ausschnitt mitgebracht, jetzt auf die Schnelle. Und da,
wen das, spielt der? Wie heißt
den
der
Sören Mann? Pfaffinger. Sören
heißt Pfaffinger.
Ja,
Pfaffinger.
Ja,
aber Sören der ewige Lausbub.
Ja. Sören, ja. Ja. Hat auch ein Motto, auf geht's beim Sören. Mhm. Ja, und der ist...
Ist nicht ganz bayerisch der Name, aber wir sind da wirklich...
Ja.
Haben wir keine Berührungsängste
für wir sind in einem Reservat.
Ja, ja.
Und dieser, wir haben jetzt einen Ausschnitt mitgebracht, also das ist schon am Ende von unserer Geschichte, da ist er total gescheitert und es klappt überhaupt nichts. Er möchte gerne eine tolle Sendung machen mit tollen Bildern und es haut überhaupt nichts hin. Und da streitet er ein bisschen mit der Gretel, seiner Co-Moderatorin, die ein großer Fan von ihm ist, aber es läuft halt nichts. Und er ist jetzt eigentlich sehr enttäuscht und dann kommt ein
Anruf. Am Ende ist er.
Ein Anruf vom Redakteur und dann kommen noch Kasperl und Seppel daher und bauen ihn wieder auf und dann kommt es vielleicht doch noch zum guten Ende. Aber
ein Happy End braucht es nämlich auch
bei Kasperl-Geschichten. Ja, in Kasperl-Geschichten braucht man schon ein Happy End.
Ja, und jetzt probiert der Moderator hier live, dass er den anderen Moderator da mit der CD zum Laufen bringt. Schauen wir mal.
Ja, wir mal.
Probieren wir es mal. Ja, probieren es bleibt mal. Spannend.
Ja, Obacht.
Herr Sören, bleibst doch da, wo rinnen's denn hin?
Ich brauche jetzt meine Ruhe.
Warum denn bloß?
Weil ich jetzt gleich alles hinschmeiß.
Aber schmeißen ist doch heute verboten.
Ich möchte mal für 5 Minuten von dem ganzen Hinterwiesel-Haring nichts mehr hören.
Ja, na gut, dann dürfen Sie sich still mit sich selbst beschäftigen. Wir sehen uns in 5 Minuten wieder und dann heißt's wieder, auf geht's beim Sören.
Das auch noch. Pfaffinger? Ah, Herr Redakteur. Ja, ich weiß, der Beitrag soll schon längst bei Ihnen sein. Ja, mir tut's auch leid. Ja, ich weiß, letzte Chance und so weiter. Gut, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Leben. Wiederhören. Wie bitte? Oder auch nicht. So, wo ist jetzt in dem Kaff das schlimmste Stüberl?
Ui, schau, Seppel, der Fernsehheini.
Der ewige Lausbur, da sitzt er am nächsten Eck.
Ja, servus, Kollege, du bist doch immer mitten im Geschehen. Was ist denn gerade beim Schwammerl los?
Gar nix.
Wieso?
Der Quamperte hockt auf dem Laster, sein Sohn hockt beleidigt am Dach und ganz oben auf dem Schwammerl, da steht so ein Alter in Tracht.
Ah, der Herr Fetzer.
Und der hält einen Vortrag über Kassenhäuselarchitektur. Hm. Es hört sich nichts, es gibt nichts zum Filmen und ich bin ganz umsonst da.
Ich sag's. Ganz umsonst da. Ist er natürlich nicht. Und hoppala. Und ganz umsonst da sind natürlich auch nicht die zwei Kasperl hier, die das mit dem Sebastian Betzel zusammen gemacht haben, der Richard Oehmann und der Josef Parzival. Jetzt schaue ich auf die Uhr. 10:50, wir kommen schon langsam in die Schlussrunde hinein. Dieses Projekt, wie lange arbeitet man darauf hin? Wie lange hat es für euch gedauert?
An einem Hörspiel?
Ja, jetzt, wenn man also von der Idee, vom Schreiben, von den Leuten zusammenbringen, wie.
Ja, diesmal hat es ein bisschen entlängt gezogen, aber nicht, weil wir länger gebraucht haben, sondern weil viel dazwischen gekommen ist. Wir haben zum Beispiel darauf warten müssen, dass der Herr Betzel Zeit gehabt hat, von Hamburg nach München ins Studio zu fahren. Die andere Alternative ist, wir haben uns auch schon überlegt, dass wir rauffahren, aber das war dann noch umständlicher geworden. Aber so ungefähr, mei, was braucht man in einem Monat, kann man schon fast sagen, 4 Wochen vielleicht.
Man könnte es eigentlich in 4 Wochen machen. Also wir sind eigentlich, wenn wir mal eine Geschichte haben, dann schreiben wir die Dialoge eigentlich recht schnell. Aber ich habe halt auch den ganzen Winter noch was anderes zum Tag gehabt.
Ja. Weil du das sagst, Richard, den Hinweis habe ich bisher unterschlagen, aber du bist ja auch beim Nockerberg mit unterwegs gewesen oder wieder, ich weiß es nicht, wie schaut es aus, aber erzähl mal, wie es war.
Ich mach mit dem Stefan Betz zusammen das Nockerberg-Singspiel. Der Stefan Betz ist auch der Autor von den Eberhofer-Krimis, von den Drehbüchern. Mhm. Genau, und mit dem zusammen mache ich das Nockerberg-Singspiel. Und deswegen war ich den ganzen Winter, da ist man sehr eingespannt. Da muss man sich Sachen ausdenken und proben. Und wir machen also zusammen Text und Regie.
Das heißt, wir geben uns da noch einen kurzen Einblick, wie entsteht sowas dann? Man muss ja tagesaktuell ein bisschen alles im Blick haben, Politik und so Geschichten.
Ja, das stimmt schon, aber wir suchen uns dann immer so Geschichten raus, die möglichst dann im März oder wann immer das aufgeführt wird,
man
dann
muss ja ein bisschen vorausschauen
stimmen, weil sonst fliegt man total aus der Kurve. Also wir sind auch beide eher Komödienautoren als Kabarettautoren, also deswegen machen wir nicht immer so den tagesaktuellen Scherz. Es gibt so viele Comedy-Shows, wo alle Witze schon gemacht werden, da müssen wir den nicht nochmal den Witz von gestern reinbringen. Genau. Aber gerne, wir können gerne wieder über das Kasperltheater reden. Ist viel interessanter.
Ja, das Thema. Und zwar, wann geht's mit euch, mit Kasperltheater weiter? Jetzt haben wir viel drüber geredet und ich denke, also ich jedenfalls habe sehr Laune gekriegt. Ich habe euch noch nie gesehen und auch sonst muss ich zugeben, kein Kasperltheater. Ich habe mal in der Kindheit habe ich selber mal mit meiner Cousine ein bisschen Kasperltheater gespielt, wo ihr Opa, der hat uns da was ein bisschen gezimmert. Aber ansonsten war ich noch nie in einem Kasperltheater. Aber ihr seid ja unterwegs. Ihr seid ja nicht eben ein festes Haus in Eiters.
Zabalot, wo's wir Büro sind ist. Nicht in Eiterhofen, da ist bloß unser Büro,
genau.
Das meine Schwester macht. Die wohnt da, hat ihr Büro auch eingerichtet. Aha. Und
so
macht bei uns die Termine und das Geld und sowas, so ist Bürokratisches gibt.
Aber das heißt, also ihr die Wanderbühne, Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater, ist da wann wieder zu erleben?
Also die Termine stehen auf unserer Seite. Wir spielen zum Beispiel, also ich spiele tatsächlich nicht immer mit, weil ich es mit dem Kreuz habe und auch noch andere Sachen mache.
Darum müssen wir, ich habe es nämlich auch mit dem Kreuz, müssen wir ein bisschen wechseln.
Ihr Anton seid ja
Frank
unterwegs.
Spielt auch sehr viel.
Aber am 13. Juni spielen wir zum Beispiel in Kirch an Schöring und da präsentieren wir unsere CD, was so viel heißt, wir halten es hoch, jetzt ist sie da. Also ab da gibt es offiziell unser neues Hörspiel, aber das gibt es eigentlich jetzt schon bei uns auf der Seite. Und im Handel gibt es erst im Juli. Also gerne jetzt schon bestellen. Also wir, aber die Termine stehen
auf unserer Homepage
schon drauf. Seite. Es gibt die öffentlichen Termine und da ist alles Mögliche drauf. Aha. Lappersdorf und tralalala. Also es gibt alle möglichen Orte, ganz Bayern. Man und wer uns buchen will, nur zu.
Man weiß, was man zu tun hat. Okay. So, jetzt bleibt mir nur, Frau Gelsgott, zum Sagen, dass ihr zwei Kasperl da im Studio wart und ich überlasse euch das Schlusswort. Was wollt ihr jetzt noch in irgendwelchen Figuren ein bisschen uns an die Hörer schreiben? Na komm, bitteschön,
Schlusswort. Ja, Tom, das Schlusswort. Möchtest du sagen, oder darf ich?
Tatütata.
Grüß Gott, ich bin die Großmutter. Ja, tatütata. Ich war schön, dass ich fast nicht dabei war, tatütata, aber doch ein bisschen. Und sag auf Wiederhören und sehen beim Kasperltheater, gell?
Ja, jetzt möchte ich aber auch noch was sagen. Ich bin's, der Zauberer Wurst. Ich bin überhaupt nicht gefragt worden. Also jetzt möchte ich aber auch noch, ich weiß aber auch gar nicht genau, was ich jetzt erzählen soll.
Gehen wir jetzt in die Kantine.
Ja, jetzt gehen wir in die Kantine. Komm, Seppel,
gehen wir in die Kantine. Gehen wir den Zauberer auch mit?
Ja, jetzt reicht's auch mal wieder. Ja. Zauberer, nein, der isst immer so
den
laut.
Kann man doch einmal
integrieren.
Für Gott. Einblicke in Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater haben wir heute gekriegt. Ich wünsche einen schönen Tag. Für Gott miteinander.